Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass du wieder mit dabei bist. Wie immer am Anfang auch hier der Hinweis auf den Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wir werden heute ein Edelmetall besprechen. Edelmetall. Und da sind wir beide doch mit höherem Exposure auch zumindest in Unternehmen beteiligt. Also kann durchaus sein, dass wir über den MSCI World oder ähnliche Konstrukte an allem, was wir besprechen, beteiligt sind. Aber im Speziellen sagen wir es natürlich immer zu. Und damit, Dominik, grüß dich.
Cheers, mein Lieber. Ich bin ganz stolz auf dich, weil der Thomas hat mich heute überrascht mit einer Innovation.
Ja.
Und zwar hat er die Biergläser eingefroren, nachdem es so heiß ist da draußen.
Ja, der schwitzt uns hier einen Ast ab.
Hellauf begeistert.
Sehr gut, ja. Vielleicht lasse ich mal das patentieren. Nein, gibt's schon.
Ich glaube, da bist du später.
Ja, ein bisschen zu spät, macht nichts, ja. Dominik, lass uns starten in das Thema. Wir haben einen kritischen Kommentar vom Stefan erhalten und wir freuen uns dann immer natürlich über kritischen Diskurs, keine Frage. Also das sinnvolle und gut argumentierte Kommentare immer gern. Und der Stefan schreibt, dieser Kanal entwickelt sich zunehmend in Richtung anti-Trump-orientierter Berichterstattung. Thema Einfluss auf Tarife, auf Preise, was sich bestimmte Marktentwicklungen nicht mehr schlüssig innerhalb bestehender Erklärungsmuster einordnen lassen, wäre es vielleicht auch sinnvoll, die eigenen Paradigmen und Glaubenssätze kritisch zu hinterfragen. Und wir haben damals über Scott Bessent und Chamath gesprochen, Habeatier, keine Ahnung, ich spreche sicher falsch.
Halli Habitier.
Da schreibt er, wenn die Schulden um 2% wachsen und das BIP um 3%, dann löst man das Schuldenproblem durch Wachstum. Das ist reine Mathematik. Zu sagen, dass das eine wächst ja exponentiell und das andere nicht, ist Unsinn. Dennoch bietet der Kanal für mich einen hohen inhaltlichen Mehrwert. Prost. Ja, zunächst einmal Prost, Stefan, danke für deinen Kommentar. Du hast schon recht, also was wir hier machen, ist vielleicht nicht unbedingt Berichterstattung, ja, also von meiner Seite, sondern schon auch unsere Meinungen mitteilen und dass ich eine Anti-Trump-Orientierung habe, dass man seine Politik auf die Nerven geht, das halte ich nicht hinterm Berg. Nichtsdestotrotz, wir haben heute auch positive Sachen von ihm mitgebracht und sprechen auch darüber, aber von meiner Seite wird sich die Anti-Trump-Orientierung erst halten, wenn ich da eine Strategie dahinter sehe oder vernünftige Sachen. Sehe ich jetzt nicht, aber ja. Wir werden das trotzdem kritisch immer wieder hinterfragen und selbst. Deswegen danke für das Kommentar. Und du wolltest auch noch sagen zu diesen, aus den Schulden rauswachsen ein bisschen was.
Ja, also generell von vornherein auch noch vielen, vielen Dank für das Kommentar, weil es ganz, ganz wichtig ist sowas. Und das in der Kapitalanlage ist es so, dass man versuchen muss, immer so unbiased, so unvoreingenommen wie möglich Sachen zu analysieren. Und natürlich hat jeder so seinen persönlichen Einschlag. Thomas kann einen Trump beim überhaupt nicht leiden und einen Elon Musk, ich bin da zum Beispiel ein bisschen anders gestimmt, aber das bringt auch ein bisschen Pfeffer in unsere Diskussion rein und ich glaube, dass wir uns da teilweise auch, eben weil wir uns da nicht immer komplett einig sind, dass wir da sehr, sehr viel Mehrwert daraus generieren können gegenseitig, weil wir andere Ansichten, andere Blickwinkel haben und das Schöne zu guter Letzt, das habe ich auch heute mit meinen Eltern besprochen zu anderen Themen ist, es ist auch absolut legitim, anderer Meinung zu sein und das nur vornherein weg. Vielen lieben Dank für die Frage. Es ist immer wichtig, sich selbst zu hinterfragen. Ich versuche mich, meine eigenen Positionen jeden Tag selbst zu challengen, weil das für mich wichtig ist. Sonst lebe ich nur in meiner eigenen Bubble drin und dann bin ich ein schlechter Anleger. Und von dem Aspekt ganz wichtig. Und was ich zu dem letzten Punkt mit Chamath noch sagen wollte, zu dem Rauswachsen von Schulden. Natürlich ist es richtig, dass wenn das GDP schneller wächst als die Schulden, dass man dann aus einem Schuldenproblem rauswachsen kann. Ich kenne nur keine Volkswirtschaft, die exponentiell wächst. Und das ist der Aufhänger, den ich habe. Vielleicht habe ich es schlecht ausgedrückt oder so. Von mir aus mag es kurze Perioden geben, wo die Wirtschaftsleistung höher ist als das Schuldenwachstum. Aber generell, der Zinseszinseffekt ist ein exponentieller. Und ich kenne halt keine Volkswirtschaft, die es über längere Perioden schafft, ein exponentielles Wachstum zu erzeugen. Und dementsprechend ist das für mich als Grundaussage einfach falsch, wo ich sage, natürlich kann es über kurze Zeiträume stimmen, aber generell würde ich von dem absehen, dass ich sage, keine Volkswirtschaft schafft es, ein stetig exponentielles Wachstum an den Tag zu legen, um Schulden outzuperformen. Das ist für mich nicht möglich.
Ja.
Das wäre die Aussage dahinter.
Genau. Also wir können da gerne nochmal näher drauf eingehen, wenn es Fragen gibt, spezielle Fragen dazu, dann gerne in die Kommentare reinposten und dann passt das schon sehr, sehr gut. Ja. Wir wollen auch ein bisschen über die politischen Börsen reden. Wir haben ja, also die Ereignisse überschlagen sich fast, wenn wir heute, wir nehmen diesen Podcast in der Regel am Samstag auf, wenn wir heute was aufnehmen, ist das morgen oftmals jetzt mittlerweile schon hinfällig.
Ich war in Barcelona beim dritten Bier und habe auf das Handy geschaut und habe gedacht, okay, das, was ich letzte Woche im Podcast gehört, das kannst du wieder alles in die Tonne treten. Aber ja.
Genau, deswegen haben wir ein bisschen uns vorgenommen, schon über die aktuellen Sachen zu reden natürlich. Donald Trump hat ja wieder das Thema Zölle aufs Tableau gebracht jetzt gestern und hat Kanada angedroht. Also er ist aus den Verhandlungen ausgestiegen und Kanada wird in den nächsten 7 Tagen, warum auch immer erst in den nächsten 7 Tagen, vielleicht muss er noch einmal schauen, ob er mit rechten oder linken Fuß erst aufsteht. Also ja, ich verstehe halt das nicht, wenn ich sage, ich beende die Gespräche mit Kanada, dann muss ich doch, und das meine ich mit keiner Strategie haben, dann muss ich doch im Petto haben, Kanada bekommt Hausnummer 30% Zölle. Da kann ich doch nicht noch 7 Tage brauchen für sonst irgendwas, es sei denn, ich will wieder irgendwie was nachverhandeln.
Es gibt ja, die Theorie, da sind wir jetzt eben genau bei dem Trump-Thema, ne? Und ich bin ja generell eher pro Trump, weil ich halt denke, dass das eine viel bessere Regierung, auch wenn das extrem Verwerfungen hat, aber dass das der Weg ist, der uns vor dem Krieg bewahrt am Ende. Und da war ich auch enttäuscht, wie das mit dem Iran passiert ist, aber da gehen wir jetzt zu weit. Da kommen wir später dann drauf zurück, wahrscheinlich. Was ich sagen wollte, was schon ein so blöd es auch klingt, eine Taktik sein könnte, ist eben diese Madman Strategy, wo man denkt, okay, er ist zu allem möglich, er ist zu allem fähig. Man traut ihm alles zu und er ist halt unberechenbar. Und das schafft er halt, so blöd es klingt, schafft er schon mit diesem, ich sag, Tag XY passiert das und dann ziehe ich wieder zurück. Dieser Taco-Trade, Trump always chickens out, wie es jetzt schon genannt wird. Aber damit wird er halt unberechenbar und viele Leute sprechen ihm da jetzt einfach die Rationalität ab. Aber was halt schon der Fall ist, und das sehen wir dann in dem einen Chart, den wir einblenden werden, was er damit schon schafft, ist, dass die Anleihen sinken. Und das ist, ich meine, ob das jetzt Kalkül ist, ob das Zufall ist, und das kann man jetzt alles diskutieren. Aber was er schon geschafft hat nach 6 Monaten, ist, dass die Anleiherenditen runtergehen, leicht, auch nicht erheblich, aber leicht sinken, was ich gar nicht gedacht hätte, dass der Dollar sinkt, was er unbedingt wollte. Und das ist natürlich auch wichtig für die USA, und das hat er auch geschafft. Und das aber bei All-Time-Highs in den Aktienmärkten, was man jetzt wieder sagen kann, ja, nach kurzem Schock. Und du wirst mir jetzt natürlich reinwerfen, was auch absolut richtig ist, dass wir nach 6 Monaten kein Resümee ziehen können, das absolut richtig ist. Also das muss man dann nach der kompletten Amtszeit sehen, nach 4 Jahren.
Ja, oder von mir ist es nach 2 Jahren.
Aber so far, so gut, muss ich einmal sagen. Also
ja, ich sage mal so, ich habe jetzt den Chart aufgerufen von dir, du wirst ihn wahrscheinlich jetzt einblenden dann im Video. Wenn wir jetzt 2 Wochen früher gesprochen hätten, hätten sich die 10-Jährige Treasury Yields nicht bewegt. Ja?
Absolut.
Ja. Wenn wir Anfang April gesprochen hätten, dann wäre es noch besser gewesen für ihn. Ja? Öl natürlich, gut, das ist jetzt sehr politisch, Öl. Dollar hast du vollkommen recht, also der bewegt sich seit Amtsantritt nur hinunter.
Aber das haben wir auch beide so prognostiziert.
Genau, ja, das war klar. Ja. Und der SPX, ja. Dass der, und das haben wir auch prognostiziert, dass wir nochmal davon ausgehen, dass es noch einmal All-Time Highs gibt, haben wir auch gesagt in diesem Podcast. Ja. Ja. Auch wenn ich da am Anfang zurückgehe in April, dann hätte er 15% Minus
gehabt. Ne? Also das ist jetzt noch ein bisschen. Wie du richtig sagst, ist es zu früh, um da Schlussstriche zu ziehen drunter. Aber es ist zumindest nicht so, dass er die Welt zerstört hat, komplett bis jetzt. Es ist sehr tollpatschig, kommt es einem vor, und sehr, sehr wirr. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann muss ich sagen, es geht in eine Richtung, die Sinn macht. Derzeit.
Ich würde sie unterschreiben, aber wie du es so richtig beschreibst, das ist wir einfach und das ist auf Zufall aufgebaut für mich und es ist keine Strategie dahinter, weil sonst da müsste ich nicht so agieren. Ja. Und das Zurückrudern, und er hat ja mit China, also den Trade-Deal mit China, da glaubt er aber nur eher, dass der für ihn erfolgreich ist.
Ja, das,
also,
das
glaubt ja sonst kein Mensch.
Er verkauft halt sehr viel als Erfolg, auch jetzt mit diesen Bunkerbusters, also ob das Atomprogramm wirklich zerstört wurde im Iran, das ist jetzt auch wieder fraglich. Das ist zumindest er der Einzige oder sein Kabinett, die sagen, dass das so ist, aber die breite Masse tut das nicht, oder die New York Times zumindest nicht, glaube ich. Keine Ahnung, also ich glaube, das wird dann die Zukunft zeigen.
Ja. Gut, das kann man nicht einschätzen, das ist leider, das ist klar. Aber definitiv, man hat schon, er macht jetzt sicher nicht alles falsch, aber man kann das halt wesentlich smarter machen, und vor allem ist er der Dealmaker, also ich sehe ihn nicht als Dealmaker, weil die Deals, die er trifft, sind einfach scheiße. Ja? Und insofern ist er, aber gut, ja, ist ja für den Rest der Welt nicht schlecht, wenn Amerika scheiß Deals abschließt.
Ich bin jetzt auch noch von keinem Deal so richtig überzeugt, den er abgeschlossen hat, also ich sehe da jetzt auch noch nicht den super Deal, den er bewerkstelligt hat. Was ich schon, und das habe ich mal bei einer Busfahrt zu dir daher überlegt habe, weil ich ein bisschen so über diesen Nahostkonflikt nachgedacht habe und über den Eintritt von Amerika in den Israel-Iran-Krieg da. Und am Anfang war ich eigentlich ziemlich ziemlich traurig, dass er wirklich aktiv in den Krieg eintritt, weil ich habe gesagt, das ist das eines der wenigen Dinge, das ihn für mich noch als Präsidenten, als guten Präsidenten hochhält, ist, dass er in keinen aktiven Krieg beginnt. Und das hat sich damit eigentlich erübrigt gehabt. Und ich habe mir das auf der Herfahrt da überlegt und eigentlich finde ich, dass wenn es das jetzt gewesen wäre, wenn es so ist, dass das jetzt befriedet ist, dass es jetzt ein Ceasefire gibt, also einen Frieden zwischen Israel und Iran, dann finde ich es ehrlich gesagt grandios, dass das so wäre. Ich glaube es halt nicht. Also ich finde das eher naiv, so zu denken, weil Netanyahu nicht aufhören wird, meiner Meinung nach. Der Mann gehört fast kriegst, meiner Meinung nach. Und was ich aber schon auf der anderen Seite sagen muss, wenn es so ist, dass Netanyahu jetzt wieder aus der Reihe tanzt und weitermacht, dann hat Trump jetzt, was er vorher nicht hatte, einen Grund, ihn bei den Eiern zu packen, weil er sagen kann, eigentlich haben wir das befriedet und wenn du jetzt aus der Reihe tanzt, dann stehe ich da nicht mehr dahinter. Und das war vorher nicht der Fall. Ich glaube, jetzt hat er eine Karte mehr im Ärmel als vorher.
Ich weiß nicht. Also bei Netanyahu habe ich das Gefühl, dass der einen Trump auf der Nase herumtanzt. Also mit Trump tut er sich viel leichter als mit Biden, definitiv.
Ja, aber das hat er Clinton und Bush auch schon.
Ja, definitiv. Aber wie gesagt, das ja für mich auch ein Kriegsverbrecher, ein absoluter, der eingesperrt gehört. Aber es ist definitiv halt ein ganz anderes Thema. Ne?
Ja. In der letzten Landsendung haben sie gesagt, 26 Kinder sterben jeden Tag durch Israel. Also eine Schulklasse.
Ja, ist natürlich Wahnsinn. Also generell auch die natürlich die Israelis, die sterben in dem Konflikt, alles ein Wahnsinn.
Sowieso.
Keine Frage. Aber für mich würde der Konflikt schon befriedet werden, wenn es vielleicht mal Neuwahlen in Israel geben würde. Ja, aber
ja, ich denke auch, das ist mal ein guter Anfang wieder, ja.
Muss man schauen natürlich, ja. Aber auf jeden Fall auf die Kapitalmärkte hat es, und das hast du ja recht schnell in deiner WhatsApp-Gruppe auch kommuniziert, überhaupt keinen Einfluss. Ne?
Genau, und da sind wir jetzt wieder bei den Narrativen, gerade beim Makronarrativ und so weiter, ne, wo viele Leute immer wieder auf mich zukommen und sagen, ja, das hast du so prognostiziert, das hast du so prognostiziert. Und da möchte ich den Leuten auch nochmal ins Gewissen rufen. Was wir machen, ist Wahrscheinlichkeiten. Also an der Börse geht es immer um Wahrscheinlichkeiten, um Eintrittswahrscheinlichkeiten und um Szenarien. Und nur weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Artikel geschrieben, eben mögliche Auswirkungen zum Israel-Iran-Konflikt. Und da habe ich eben zum Beispiel den 130-Dollar-Ölpreis beschrieben und so weiter. Das ist ein Szenario, das ist keine Prediction. Und das ist ein wichtiger Unterschied zu machen. Das ist ein, und das war nicht einmal das Basisszenario, sondern eines der Nebenszenarien. Aber ich als Risikomanager, und so sehe ich mich, muss halt immer versuchen, aufzuschlüsseln, was sind die Possible Outcomes, die Wege, die Szenarien, die wir gehen können. Und da muss ich mein Basisszenario rauspicken und dann habe ich noch sekundäre und tertiäre Szenarien, die dann eintreten können, wenn A nicht eintritt. Ne? Und was war deine Frage? Ah genau, ich habe das in der WhatsApp-Gruppe während dem Krieg, während die Bomben gefallen sind, habe ich dann in meiner WhatsApp-Gruppe schon reingeschrieben, müsste ich den Kriegseintritt der USA jetzt bewerten oder der Markt, was eingepreist wird, dann müsste ich eigentlich sagen, und das habe ich geschrieben, während die Bomben gefallen sind, der Krieg ist jetzt gerade beendet worden oder ist jetzt mittlerweile schon vorbei. Wo alle gerade am Durchdrehen waren und USA steigt in den Iran-Krieg ein und so weiter, habe ich das mittlerweile da schon geschrieben, weil der Markt hat keine Reaktion gezeigt. Und der Markt hat schon antizipiert, dass das quasi so ein Angriff wird wie 2020, wo man quasi gesichtswahrend beide einen Angriff machen lässt. Beide kriegen einen Teilerfolg und können aber, ohne das Gesicht zu verlieren, austreten und das Ganze dann befrieden. Und genauso ist es passiert. Ja. Und somit ist das ganze Straight-of-Hormuz-Szenario und alles derzeit einmal vom Tisch.
Ja. Mal schauen, ob es nicht
für heute.
Für heute ist.
Für heute, ja.
Definitiv, definitiv. Und du hast eins angesprochen, da möchte ich noch einen kleinen Seitenhieb auf ein paar Zuschauer jetzt da loswerden. Du hast Risikomanagement angesprochen. Hm. Wir wollen uns bedanken für die wenigsten Zuschauer aller Zeiten für die letzte Podcast-Folge, wo es ums Thema Risiko ging.
Genau, ja? interessiert kein Schwein von euch.
Ja, kein Schwein, ein paar, aber definitiv nicht allzu viele, da weil es das Wichtigste, was ein Investor, aber auch ein Trader machen muss, ist Risikobewertung. Schade, man kann es doch nachholen, also der Podcast ist doch online sozusagen.
Warren Buffetts, erste Regel?
Don't lose money.
Zweite Regel?
Brich niemals Regel 1.
Richtig. Also.
Reinschauen. Wir verlinken das unten, wenn wir nicht vergessen. Genau. Super. Also damit, glaube ich, können wir die Politik abhandeln, weil wir haben jetzt Ölpreis auch gehabt, natürlich, der wieder vorne wo ist. Ich glaube, wir können es im Prinzip Großen und Ganzen abhaken. Wir haben noch ein zweites großes Thema mitgebracht, Dominik. Auch was wir im März, hast du es auf der Edelmetall Masterclass prediktet, die wir gegeben haben.
Ich bin ganz stolz.
Und zwar das Thema Platinum. Platinum ja ähnlich wie Gold, aber du wirst gleich mehr dazu erzählen. Und hat jetzt da wirklich einen massiven doppelten Ausbruch für mich geschafft. Fast doppelten Ausbruch, ein bisschen was fehlt vielleicht noch, aber wir werden uns dann gleich auch die Charts anschauen. Bevor wir aber das machen, vielleicht magst du mal ein bisschen Grundwissen zum Thema Platinum teilen.
Ja, Platinum, eines der Edelmetalle, der vier Edelmetalle, Gold, Silber, Platinum, Palladium. Und aber eines der mit einer viel höheren industriellen Anwendung als Gold und Silber. Gold und Silber kennt man halt als die klassischen Edelmetalle. Platinum ist 5-mal seltener als Gold, so um den Dreh, und wird aber zu 90% in der Industrie verwendet und zu 10% nur als Edelmetall, also als monetäres Edelmetall in Münzform und in Bahnform und so weiter geprägt. So Daumen mal Pi 1000 Euro die Unze, jetzt 1200, 300, 400, je nachdem, was man misst, Dollar oder Euro. Und ja, ist eines der Weißmetalle, gilt zu den Platinum-Gruppenmetallen, zählt es dazu. Und was bei Platinum wirklich, wirklich, wirklich spannend ist, ist, dass es zu 70% in Südafrika gefördert wird. Also Südafrika ist so mit großem Abstand die Nummer 1 und dann kommt irgendwie mit 8% Förderung Zimbabwe, 12% China, glaube ich, oder so. Und was dann auch dazu kommt, Kasachstan, glaube ich, hat keine Ahnung, aber das ist dann alles verschwindend gering. Und es gibt halt wirklich nur die Platinum-Hauptproduzenten, kannst du auf einer Hand abzählen. Und dementsprechend ist es halt ein sehr spannendes Metall, weil es eine sehr politische Konzentration hat. Wenn Südafrika gilt ja, zählt ja zu den BRICS-Staaten. Und also das S von den BRICS. Dementsprechend in der geopolitischen Diversifikation schon spannend, weil es nicht politischer Westen, sondern politischer Osten ist in der Theorie. Und weil natürlich, wenn in Südafrika fällt immer wieder Strom aus, das ist eines der größten Risiken dort in der Produktion zum Beispiel, kannst keine Wasserpumpen mehr betreiben und so weiter, brauchst dann die Dieselgeneratoren dann wieder und dementsprechend gibt es da immer wieder Produktionsausfälle. Und ja, wie gesagt, nur 10% Edelmetallanforderung, Verwendung. Dementsprechend ist es sehr konjunkturabhängig auch. Es wird sehr viel in Katalysatoren verwendet, von Autos und so weiter. Ich glaube dann auch in der Elektrolyse, Herstellung und so weiter. Und genau, deshalb, wenn der Benziner, und das war ein großes Thema zum Beispiel, Elektromobilität, wo man sagt, man braucht das Platinum nicht mehr so, weil der Katalysator wegfällt, da hat es einen kurzen Tipp gemacht und war jetzt ziemlich lange, ja, sehr niedrig bepreist, unter 1000 Dollar die Unze. Und das ist für mich, vor allem wenn man sich im Ratio dann anschaut, in Ratio-Charts, gar nicht so im Dollar-denominierten Chart, sondern wenn man es gegenüberstellt zu den Preisen, wo Gold ist zum Beispiel oder wo Silber ist, dann ist Platinum weit unterbewertet als Silber und Silber halt ist eines der unterbewertesten Metalle überhaupt.
Ja. Platin ist ja seltener als Gold, hast du gesagt?
5-mal seltener,
Fünfmal seltener und kostet aber nicht mehr wie Gold. Wie erklärt man sich das?
Ja, genau. Das ist eben genau eines dieser Themen. Ja. Und da braucht man gar nicht tief in die Fundamentalanalyse gehen. Man sagt zum Beispiel auch, das Gold zu Silber-Ratio ist normalerweise 7:1. Also man holt 7 Unzen Silber aus der Erde raus für eine Unze Gold. Und der Preis ist aber 100:1 für Gold.
Ja.
Also das sind einfach diese massiven, und wie gesagt, da brauche ich noch gar nicht weit in die fundamentale Bewertung reingehen. Wenn ich das schon weiß, wie viel hole ich raus und wie viel ist es wert, kann ich da schon sagen, massive Unterbewertung oder Überbewertung. Und genau, das Ratio steht dem Preis nicht gegenüber derzeit.
Mhm. Wir sind ja beide, also ich in ein abbauendes Unternehmen investiert, das wollen wir da nicht sagen. Auf deinem Substack, glaube ich, gibt's Infos dazu. Definitiv, wir haben es auch auf der Edelmetall Masterclass durchbesprochen, dieses Unternehmen. Das genau. Ist noch ein bisschen zu früh, das hier zu droppen. Werden wir vielleicht irgendwann mal zukünftig machen.
Ja, wenn es dann 200-300%
ja, wollen wir dann sind
die
wir so.
100 haben wir schon.
Ich glaube 60-70 bin ich im Plus, ich bin ein bisschen später eingestiegen wie du. Ja, aber sagst du, Platin ist eine sinnvolle Diversifikation für jedes Edelmetallportfolio?
Ja, finde ich absolut. Also ich würde auch so weit gehen, dass ich sage, und da habe ich letztens gesprochen, liebe Grüße Freddy Lutz und Mike an der Stelle, mit einem wahnsinnig versierten und altgedienten Chefdevisenhändler von Julius Bär, der jetzt in Pension ist mittlerweile gesprochen. Und der sagt auch, also ein Switch derzeit von Gold in Platinum macht absolut Sinn. Gold ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Und das ist genau das, was ich im Ratio dann sage. Edelmetallbullenmärkte fangen, wir haben auch in der Edelmetall Masterclass die Chronologie der Edelmetallbullenmärkte so besprochen, dass Gold immer der First Mover ist. Gold fängt zuerst an und dann kommen die anderen, dann kommt Silber. Das ist, rührt einfach daher, dass man sagt, okay, alle Leute, die den Goldzug verpasst haben und jetzt in Gold rein wollen, weil es unsicher wird, sagen, ja, Gold ist aber schon so gut gelaufen, ist so teuer, möchte ich nicht mehr rein, glaube ich nicht, dass es weiter steigt. Ja. Was legitim ist. Und dann sagt man, was könnte ich stattdessen kaufen? Und dann fällt der Blick auf Silber. Ja. Und Silber und Platinum derzeit. Und deshalb kommt jetzt die Phase, die mittlere Phase des Bullenmarktes, wo eben die anderen anfangen anzuziehen und dann eben den Goldpreis outperformen hinten raus. Und da befinden wir uns jetzt. Deshalb sehen wir den ersten Ausbruch bei Platinum. Silber ist noch nicht ganz erfolgt, aber steht auch fast auf einem 13-jährigen Quartalsschluss hoch, glaube ich, auf dem 37,60 wäre der absolute Alltime-High-Quartalsschluss. Aber den werden wir nicht schaffen, aber wurscht. Und dementsprechend brechen wir da jetzt massiv aus, wie prognostiziert.
Absolut, ja. Wir schauen uns da gleich die Charts natürlich noch an, kein Thema. Vorher noch, wie kann man in Platin investieren? Physisch, ETFs, Futures, Optionen, Aktien,
glaub, genau, alles mögliche. Also physisch geht natürlich auch immer, so wie es kennt von Gold und Silber. In Münzösterreich, Ölgussa, Degussa, wo immer ihr daheim seid, kann man sich das in Münzen- und Bahnform genauso kaufen. Österreichischer Philharmoniker ist immer ein guter Tipp. Oder American Eagle oder meine Lieblinge, die Maple Leafs aus Kanada. Immer eine gute Prägung. Und kann man natürlich beimischen. Ich würde es nicht übergewichten, aber man kann es natürlich beimischen. Und sehr charmant ist derzeit sicher ein Trade, wo man sagt, Gold ist gut gelaufen. In Österreich sind Goldgewinne nach einem Jahr Haltedauer steuerfrei physisch. Das heißt, ich kann da einfach kostenlos switchen, ohne dass ich Steuern abgeben muss. Habe natürlich den Spread, der aber bei Gold sehr gering ist, überschaubar. Mhm. Und kann da sicher die ein oder andere Unze dann in Platinum rüber switchen. Und kriege jetzt ungefähr Daumen mal Pi für eine Unze Gold, 3 Unzen Platinum. Ne?
Ja, absolut.
Genau, das ist die physische Seite. Und dann Aktienseite gibt es natürlich Aktienprimärförderer, wo ich jetzt nicht so tief reingehen will. Der Markt ist sehr, sehr eng und das gehört den zahlenden Abonnenten in der Edelmetall Masterclass oder im Substack. Da beschreibe ich das alles im Detail, wer das wissen will. Das Jahresabo kostet so gut wie nichts. Also das ist sehr überschaubar. Und dann gibt es natürlich noch CFDs oder ETFs, die man kaufen kann, theoretisch. Und ja, ich sage mal, das sind so die groben Themen.
Siehst du irgendwelche Risiken im Unterschied zu Gold und Silber bei Platin?
Ja, also bei den Aktien ist es schon sehr volatil, weil es halt jurisdikationstechnisch mit Südafrika keine Tier 1 Jurisdiction ist. Mhm. Du hast halt alleine von der politischen Jurisdiction her, von der Enteignung oder Machtwechsel oder was auch immer da alles passieren kann in Südafrika, ist es halt instabiler als in Europa oder USA, würde ich halt schon sagen. Das heißt, du hast da ein Tier 2, nicht Tier 1 Jurisdiction, dementsprechend ein größeres Risiko. Genauso von der Infrastruktur her, wenn du Edelmetallaktien kaufst, die in Südafrika liegen, ich habe es angesprochen mit Strom und so weiter, Überflutungen und so, hast du da immer öfter Ausfälle als in Europa oder Amerika. Und ansonsten würde ich da jetzt weniger, ich würde sogar eher als tendenziell eher sicherer sehen, weil es weniger manipuliert wird mit Short-Positionen, mit Edelmetall-Spoofing als Gold und Silber. Mhm. Also von dem her sehe ich das vielleicht sogar ein bisschen gescheiter.
Ich finde nicht nur die Edelmetallbereich spannend bei Platin, sondern eben auch, du hast es schon gesagt, beim Autokatalysatoren fällt es zwar weg, aber wo es einen massiven Wert hat, ist bei sogenannten Brennstoffzellen,
ja.
PM und bei der Elektrolyse, hast du auch schon erwähnt, und beides ist für die Wasserstofftechnologie, also für die Wasserstoffspaltung sehr, sehr wichtig, und damit ist Platin in diesen beiden Schlüsselbereichen unverzichtbar.
Es hat Zukunftsmetall irgendwo auch.
Genau, ne? Birgt da viel Zukunftsmelodie drinnen.
Wenn du langfristig investiert bleiben möchtest zum Beispiel und wirklich glaubst, dass das Platinum in das Wasserstoff zum Beispiel als alternative Energieform boomen wird, dann ist das natürlich auch eine super Sache. Ja,
ja. Also ich habe es jetzt ein bisschen nachrecherchiert. Bis 2030 die Fuel-Cell-Anwendung könnte rund 600.000 Unzen, das sind 17 Tonnen Platin, bis 2030 benötigen.
Ja, wo die herkommen.
Ja, muss man da schauen. Ne? Aber die Elektrolyseure, da wären es nochmal 900.000 Unzen, 25 Tonnen. Das entspricht etwa 11% der gesamten Platin-Nachfrage bis 2030, steht da.
Ja, weil das Problem ist halt, wir sind auch im Platinum, so wie im Silber, sind wir in einem strukturellen Defizit. Also in einem Nachfrageüberhang und dann die Produktion kommt nicht nach und kann es nicht bedienen.
So ist es.
Dementsprechend, wenn da jetzt noch Technologien hochkommen, die noch mehr Platinum fordern, dann muss unweigerlich der Preis rauf, es geht gar nicht anders. Also ja. In der Theorie. Ja.
Also ich habe ChatGPT befragt, ich zitiere ChatGPT hier. Studien sagen eine jährliche Angebotslücke von mehreren hunderttausend Unzen voraus, was potenziell Preisanstiege antreibt, sofern die Nachfrage aus der Wasserstoffwirtschaft Realität wird. Das ist natürlich Voraussetzung.
Und da reden wir von hunderten tausend Unzen. Bei Silber sind es 200 Millionen Unzen circa Defizit, strukturell.
Ja.
Und das ist halt natürlich
absoluter Wahnsinn, ja. Okay, schauen wir mal rein in den Chart von Platinum. Ich habe hier den Monatschart, nicht erschrecken, ist der Monatschart, und man sieht hier halt extrem schön, die letzte Monatskerze ist einfach Wahnsinn. Ist ja, wir haben geil. Hier wirklich eine seit 2011 ein nach unten gehendes Widerstandsniveau, das immer wieder angesteuert wird, vor allem in letzter Zeit, 2021, 22, 23, 24, aber auch 25 und jetzt da eben der Ausbruch hier. Wir haben schon ein bisschen diese Dreiecksformation haben wir schon in der Edelmetall Masterclass besprochen. gesprochen, ja, charttechnisch, und haben gesagt, wenn da mal der Ausbruch kommt, dann kann das spannend sein. Es ist am Monatschart hier der Ausbruch gekommen und auch fast, also ich würde es jetzt noch nicht als Ausbruch hier erwähnen, wir waren schon ordentlich drüber, jetzt ist ein bisschen der Platinumpreis gestern in die Knie gegangen, ein bisschen. Aber wir sind auch über diese horizontale Linie drüber, die ja auch wirklich Wahnsinn ist, wo du immer wieder hier die Unterstützungen hast, beziehungsweise die Widerstände, wie man schön sieht, bei roundabout 1351. Jetzt sind wir da wieder. Kann schon sein, dass wir da jetzt noch ein bisschen brauchen. Also idealerweise charttechnisch, wenn wir uns da jetzt ein bisschen oben festhaken und das geht ein bisschen seitwärts und dann geht es nach oben, wäre es ganz okay. Im Monatschart ist das halt jetzt ein paar Monate. Im Wochenchart sieht es auch die letzten vier Wochen wahnsinnig aus. Ja.
Das ist wunderschön.
Also absolut, absolut irre. Und vor allem, was man schön am Wochenchart sieht, ist eigentlich, dass seit 2022 der Umsatz zu steigen beginnt. Ja. Also wirklich. Und jetzt wieder einen neuen Peak hat eigentlich. Also ich weiß gar nicht, wann wir so hohe Umsätze im Platinum gesehen haben. Eigentlich nie. Ja,
ich glaube 2008 wahrscheinlich.
Ja, wenn überhaupt. Also das ist sensationell und wenn man im Tageschart schaut, dann sieht man es eben nochmal. Ich meine, das ist jetzt natürlich schon ein schöner Anstieg und man sieht hier am Freitag die Kerze nach unten. Da haben wir am Freitag, haben wir jetzt da minus 4,45% gemacht. Aber irgendwann muss da auch ein bisschen ein Abverkauf kommen und ein bisschen Druck raus nach dem Anstieg, logischerweise.
Ja, der Freitag ist deshalb auch spannend, weil wir es im Silber, ich habe es im Silber auf den Cent genau prophezeit, wo wir schließen werden am Freitag, weil es am Freitag war Kontraktverfall, Futures-Kontraktverfall für Quartalsschluss, also der große Verfall. Und ich habe sie geschlossen unter 36 und wir haben genau bei 35,96 geschlossen. Ganz genau drunter, dass halt der Kontrakt nicht bedient werden muss, natürlich logischerweise, dass der in nichts verfällt. Und genauso sehen wir es halt bei Platinum. Also wir haben, es gibt gute Gründe, warum man das runtergeprügelt hat unter dieser Linie.
Okay.
Also man sieht es auch im Short Exposure bei den Banken, dass da massiv mit Spoofing-Attacken wieder gearbeitet wurde.
Okay. Also das ist definitiv spannend. Spannender Chart, wenn man sich das jetzt anschaut, vielleicht nochmal im Monatschart zurückgeht. Du hast es schon angesprochen. Wir waren 2008 ungefähr bei 2200. Das würde jetzt dann noch einmal ja nicht mehr ganz eine Verdopplung sein, aber knapp eine Verdopplung im Future. Das heißt, dadurch, dass die Aktien dann halt noch mehr anspringen würden, logischerweise, wäre das schon eine spannende Prediction. Ne? Also würdest du das zutrauen, 2200?
Die Aktien sind ja Realoptionen auf Spotpreis, ne? Also mindestens Leverage 1,5, also sagt man so. Und ich sage das in dem gesamten Bullenmarkt, und ich weiß jetzt nicht, da rede ich jetzt nicht von 2025 oder 26, ich weiß auch nicht, wie lange dieser Bullenmarkt andauern wird, der wird wahrscheinlich länger dauern, aber ich sage, innerhalb dieses gesamten Bullenmarkt ist das alles unter 4.000 Euro unzugünstig.
Ja, sehr gut. Ja, also Platinum. Hast du noch Ergänzungen zu Platinum?
Nein, ich freue mich, dass es wirklich wie ein Bilderbuch funktioniert hat, dass ich frühzeitig alles announced habe und die Leute, die bei uns im Coaching waren, das alle gewusst haben und teilweise sogar frühzeitig mitgenommen haben. Liebe Grüße an die Anna, die da wunderschön perfekt reinskaliert hat und mich nachher noch angerufen hat. Sie ist so happy, weil oder wir kurz gequatscht haben drüber, dass sie da den perfekten Einstieg geschafft hat. Und ja, es macht einfach Freude, wenn deine Arbeit dann so funktioniert am Ende. Ne?
Absolut, ja. Also ich muss auch sagen, danke an dich, weil Edelmetall Masterclass, ich habe mir das dann natürlich nachher auch noch analysiert, immer selbst Entscheidungen treffen, nie nur nachhandeln, aber es ist definitiv spannend. Ich bin halt ein bisschen später rein, ich habe dann tatsächlich auf den Ausbruch auf Tagesbasis gewartet und bin dann da rein in einer Aktie größtenteils und ja, mal schauen, was sich daraus ergibt auf jeden und Fall.
Vielleicht noch kurz als Ergänzung, also ich habe ja auch keine Glaskugel oder Thomas genauso wenig. Wir haben beide keine Glaskugel. Es geht uns da auch immer nur um Chance-Risiko-Verhältnisse. Ne? Also wie groß ist eine potenzielle Chance und wie groß ist das Risiko? Und es ist einfach bei den Preisen, so weit wie wir unten waren, in den Ratien, in den Ratios auch, also Gold, Silber, Platinum-Ratio und so weiter, es hat sich einfach angedeutet. Und dann charttechnische Formationen, die sich lange compressed haben, die sich dann jetzt eben entladen. Und wenn der Goldpreis so steigt, dann sind solche Dinge einfach unausweichlich, meiner Ansicht nach. Und es waren einfach die Chance-Risiko-Verhältnisse da und dem haben wir dann einfach Geld allokiert und somit hat es gut funktioniert und fertig.
Absolut, absolut. Und das ist was man muss getult haben. Es kann jetzt auch natürlich wieder zurückgehen alles. Es ist klar. Also man darf auch jetzt nicht 20%, ich würde niemals 20% und nicht einmal 10% irgendwie im Platinumreifen mehr. Ja. Also man muss auch diversifiziert vorgehen natürlich, aber wenn man das tut, dann ist das mit Sicherheit eine durchaus interessante Angelegenheit. Ja.
Absolut.
Ja. Ja, Dominik, ich glaube, wir haben wieder einiges besprochen in diesem Podcast. Wenn du Fragen hast, dann nutze gerne zum Beispiel auf Spotify die Kommentarfunktion, auf YouTube die Kommentarfunktion. Wir packen dir auch alle Links zum Substack von Dominik zum Beispiel in die Videobeschreibung beziehungsweise in die Shownotes. Und wenn du Themenvorschläge hast oder Kritiken, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, dann wende dich an Dominik. Für Lob bin ich zuständig. Und
ich habe noch einen Punkt vielleicht zum Einwerfen, bevor du da abmoderierst. Und zwar gilt natürlich nur für die Leute, die den Podcast jetzt in den nächsten paar Tagen schauen. Wir sind nämlich heute in einer Woche in Frankfurt.
Genau, auf der Cashflow Conference. Thomas, Dominik auf der großen Bühne, Thomas im Deep Dive.
Ja.
Und wir freuen uns dort, wenn wir uns dort sehen. Wir werden uns dort herumtreiben unter den Menschen. Ich werde vorher häufig und du wahrscheinlich auch ab und zu mal am Amro-Stand zu sehen sein.
Ja, ja.
Ja, wir freuen uns, wenn da jemand kommt. Und gibt es die Substack-Aktion noch?
Ja, gibt's auch noch. Also jeder, der bei mir das Substack-Jahresabo bucht, der kriegt ein Gratis-Ticket im Wert von 300 irgendwas Euro für die Cashflow-Conference.
Genau.
Also wer noch Bock hat, wer noch keine Tickets hat, Substack abonnieren, Jahresabo und ihr bekommt Gratis-Tickets.
In diesem Sinne, damit haben wir es, oder?
Ja, das war's.
Dann alles Liebe, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Tschüss.